Bauen Up to Date, der Podcast von Solid, dem Magazin für Wirtschaft und Technik am Bau und www.solidbau.at. Präsentiert von Chefredakteur Thomas Pöll.
Wir kommen nun zu unserem heutigen Interview und ich freue mich, dass ich heute einen ungewöhnlichen Gast bei uns begrüßen darf, Julia Reisinger von der TU Wien. Sie werden uns dann genauer erklären, was Sie an der TU machen, weil Sie haben, glaube ich, studiert und waren dann zwischendurch in einem Ziviltechnikerbüro, sind dann wieder an die TU gegangen und eingeladen haben wir Sie heute, weil Sie voriges Jahr den Josef-Ressel-Preis gewonnen haben. Das ist doch etwas sehr Bemerkenswertes. Und Sie haben den gewonnen für die Planung von Industriegebäuden. Ich habe gedacht, das ist was Spannendes, weil wir reden ja eigentlich fast immer nur über Wohngebäude und über Straßen und so weiter. Industriegebäude kommen meistens nur so mit, wenn man sagt, naja, in der Planung und über Digitalisierung und so, da redet man drüber. Aber es ist ein bisschen ein blinder Fleck für die Baubranche. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute da sind und würde Sie mal bitten, ein bisschen was zu erzählen über den Ressel-Preis, was Sie da genau gemacht haben.
Ja, danke mal für die Einladung erstmals. Der Ressel-Preis war mein Dissertationsprojekt und der Ressel-Preis wird jedes Jahr von der TU Wien vergeben für hervorragende interdisziplinäre Dissertationen, die mit der Industrie, also anwendungsnahe Forschungen, durchgeführt worden sind. Und genau, also ich habe, wie Sie jetzt schon gesagt haben, ich war in der Praxis tätig und habe da oft diese Ineffizienz im Planungsprozess gesehen. Ich habe ein Tragwerksplanungsbüro mitgeführt und habe dort Projektleitung gemacht und mir ist die Digitalisierung zu wenig vorangegangen und haben gedacht, da muss man doch irgendwie mehr machen.
Sind Sie eine von den 99% in Wirklichkeit?
Ne? Genau. Und haben gedacht, ich gehe jetzt wieder zurück auf die Universität, aufs Institut für Hoch- und Industriebau und habe dort meine Dissertation begonnen und habe ein Forschungsprojekt initiiert, BIM Flexi, welches sich damit beschäftigt hat, wie kann ich am besten Gebäudeplanungsprozesse mit Produktionsplanungsprozessen integrieren und gleichzeitig simulieren. Weil, das ist halt so eine Kernfrage, die ganz frühen Planungsphasen sind halt super schwierig, dass man da realitätsnahe Simulationen über den gesamten Lebenszyklus machen kann und wenn, dann oft nur für eine Disziplin. Aber wie kann ich das für mehrere Disziplinen in einer Plattform machen? Dann hat es das Forschungsprojekt...
Mehrere Disziplinen heißt jetzt was?
Architektur, Tragwerksplanung, Bauphysik und aber auch Produktionsplanung. Also habe ich sie über den Tellerrand der Baubranche geschaut und dabei auch die Produktionsfabrikplanungsdisziplinen mit einbezogen.
Also quasi Reverse Engineering, aber ganz reverse, ne?
Genau, genau. Und wie Sie gesagt haben, der Industriebau ist ein Nischenprodukt, aber eigentlich super interessant und relevant für die Baubranche, weil genau dort super viel Innovation stattfindet und super viel Neuheiten eigentlich hervorkommen. Und was jetzt am Industriebau so komplex ist, ist, dass sie eigentlich Produkte und Prozesse sich sehr schnell ändern, durch rasch voranschreitende Technologien, durch Kundenbedürfnisse, die sich ändern oder auch eben durch Just-in-Time-Production, also Production-on-Demand. Und was dann eigentlich immer so ein Constraint ist und was im Weg steht, wenn sich die Prozesse und Produkte innen ändern müssen, ist das Gebäude. Und jetzt habe ich mich eigentlich gefragt, okay, wie kann ein Gebäude schon in der ganz frühen Planungsphase flexibel und wandlungsfähig über den gesamten Lebenszyklus gebaut werden. Vor allem, man muss ja auch beachten, Industriebauten haben ja eine relativ geringe Lebenszeit im Gegensatz zu anderen Gebäuden oder Infrastrukturbauten.
Wir reden da über 50 Jahre?
Maximum. Also nach 20 bis 30 Jahren ist eigentlich ein typischer Industriebau obsolet für das, was sich getan hat in der Zwischenzeit. Und wo können wir es am meisten steuern? In der frühen Planungsphase. Mit diesen 20% der Planungskosten können wir eigentlich 75-80% der Lebenszykluskosten in der Nutzungsphase beeinflussen. Und es ist jetzt im Endeffekt dann ein Tool entstanden, gemeinsam mit Produktionsplanern, mit Informatikern, mit Tragwerksplanern und einem Architekturplanungsbüro, habe ich in meiner Dissertation entwickelt, dass wir einen Algorithmus, ein Tool entwickelt haben, welches nun automatisiert Produktionslayouts vorausschauend generiert. Dann habe ich verschiedenste Optionen von Produktionslayouts und diese können gleichzeitig in die Gebäudeplanung integriert werden.
Was ist dann der Input sozusagen, der notwendige?
Der notwendige Input am Anfang mal ist einfach nur, was habe ich für Produktionsanforderungen, was produziere ich, was für Wege brauche ich, also wie sollen diese Bereiche circa angeordnet werden. Natürlich auch Standort, Grundstücksbedingungen. Und dann ist es eigentlich so, man drückt dann einen Knopf und der Algorithmus generiert Zehntausende von Gebäudevarianten und Layouts und analysiert die gemeinsam. Also Gebäudevarianten heißt verschiedene Achsraster, verschiedene Materialien, Holzkonstruktionen, Betonkonstruktionen, Stahlkonstruktionen mit PV, ohne PV und so weiter. Also der untersucht eigentlich diesen gesamten Design Space, sagt man, und gibt mir zum Schluss den Planern, dem interdisziplinären Team Vorschläge, wie sie bauen könnten. Mit Feedback zu Kosten, zu Nachhaltigkeit, also Ökobilanzierung und Flexibilitätsrating. Also wie flexibel bin ich dann im Laufe meines Projekts in der Nutzung? Das wird ebenfalls mitbewertet.
Wie viele Varianten werden dann ungefähr ernsthaft vorgeschlagen, wenn Sie sagen, es werden Tausende einmal gerechnet, so ein bisschen wie Darwin, ne?
Genau.
Also die Evolution ist, genau. Alles Mögliche wird einmal kreiert und dann ist es das Survival of the Fittest.
Genau.
Erst nachher, ne?
Das ist der evolutionäre Algorithmus.
Genau. Und wie viele von diesen Fitten werden dann vorgeschlagen? Weil dann muss man wahrscheinlich schon drüber reden, ne?
Genau. Vorgeschlagen werden dann im Endeffekt alle, aber sie werden sortiert. Sie werden nach Qualität sortiert, sie werden nach Kosten sortiert, sie werden nach ökologischer Performance sortiert. Und dann ist es immer noch den Planern überlassen, für welches Design sie sich entscheiden. Also das wird dann gerankt sozusagen. Es kann auch ein Unternehmen hergehen und sagen, mich interessiert jetzt nur das günstigste Objekt. Und dann einfach sagen, die anderen Kriterien interessieren mich nicht. Dann bekommt man wirklich die günstigsten Varianten. Also man kann das dann danach mit User Preference noch gewichten und dahingehend die Option finden, die für einen am wichtigsten ist. Aber was halt der Vorteil ist, man erspart sich diese zeitaufwendige manuelle Modellierung von Gebäuden. Man erspart sich, dass verschiedenste disziplinspezifische Simulationen integriert sind, wird gleich alles gleichzeitig berücksichtigt. Also ich muss am Anfang nicht über mehrere Schritte wieder Pläne austauschen, Planungen austauschen und kann so mal im ersten Schritt mal allgemein schauen, was sind gute Optionen.
Mit wie vielen Objekten haben Sie das ausprobiert in etwa?
Also wir haben Industriepartner gehabt und aufgebaut ist dieses Tool worden. Wir haben so 50 bis 80 Use Cases gehabt und analysiert und das dann in Regeln überführt. Dahingehend ist der Algorithmus entstanden auf realen Gebäuden und realen Tatsachen. Und mittlerweile haben wir um die 15 oder mehr schon Pilotprojekte durchgeführt, wo das Tool schon in Anwendung gekommen ist.
Und das gehört jetzt Ihnen?
Das gehört jetzt der TU Wien. Es ist eine Dissertation, das gehört der TU Wien. Aber wir sind jetzt dabei, diese Technologie auszugründen als Spin-off der TU Wien und das Startup Factory Maker wird sich in Zukunft darum kümmern, dass diese Technologie auch am Markt verfügbar ist und als Produkt umgesetzt wird.
Das heißt, Sie bleiben dann an der TU oder wie? Also es ist ja immer so eine alte Geschichte, ne? Also wir hatten ja eine Zeit lang, war der Wissenschafts- und der Wirtschaftsminister dasselbe. Mhm. Also man sagt, naja, vielleicht wird dann doch nur über das geforscht, was direkt Geld bringt. So eine alte Geschichte, ne? Was forschen wir, um Forschung zu betreiben und was machen wir eigentlich nur on demand? Bei Ihnen dürfte es ein bisschen, weil Sie haben ja Bauingenieur studiert, schon ein bisschen aus dem selbstgefühlten Demand, da fehlt mir was, entstanden sein.
Genau.
Wie ist da das Verhältnis zwischen Universität und Wirtschaft und wo arbeiten Sie dann persönlich?
Also es ist eben super wichtig, dass man weiß, Wirtschaft und Forschung muss zusammenarbeiten, aber es ist dann auch wieder getrennte Sache. Also und für mich war jetzt das letzte Jahr eine Phase der Entscheidungsfindung, was mache ich? Will ich Vollzeit Factory Maker machen, ein Startup machen oder bleibe ich auf der Uni? Es hat sich jetzt letztes Jahr ergeben, dass ich die Laufbahnstelle für Assistenzprofessur an der TU Wien für Industriebau bekommen habe. Also ich habe jetzt dort die Möglichkeit, an der TU Wien den Forschungsbereich Industriebau weiterzuentwickeln und aufzubauen. Und dieser Tätigkeit werde ich jetzt auch nachgehen und als Unterstützerin im Startup Factory Maker mitwirken, aber ich habe dort ein eigenes Team gegründet, mit aufgebaut und ganz tolle Leute, Maschinenbauer, Bauingenieure, Informatikerinnen führen das jetzt weiter.
Laufbahnstelle heißt so irgendwie pragmatisierte zukünftige Professur oder
genau.
Sowas ähnliches.
Ja, genau.
Jetzt und diese Idee, das im Industriebau zu machen, das könnte man ja sagen, naja, warum machen wir das nicht auch im Wohnbau? Ne? Wir haben dort natürlich nicht ganz diese Themen, längere Laufzeiten, aber prinzipiell, das gerade wenn man sich jetzt anschaut, das Thema flexibler Nutzung und von Möglichkeiten ist ja dort durchaus auch eines, wo man sagt, naja, wenn man flexibel baut, dann muss man vielleicht insgesamt weniger bauen. Was sehen Sie da an Zukunftsperspektiven?
Also ich glaube schon, dass solche Ideen und solche Algorithmen und generative Design-Tools auch dafür da sind, sowas für den Wohnbau und so weiter zu gewährleisten. Es ist ein bisschen komplexer, weil Wohnen viel individueller ist. Also in der Produktionsplanung habe ich Prozesse, die kann man so in Linien oder Schlangenformen beschreiben. Da kann man mit Cubes arbeiten. Die Gebäude, Geometrien sind einfacher und standardisierter. Also standardweise habe ich einfach ein Skelettbau im Industriebau. Im Wohnbau wird es da schon komplexer, wirklich so alle Szenarien durchzuspielen. Es gibt aber natürlich schon Tools, die das gewährleisten, mit denen man schnelle Studien und so weiter machen kann. Aber es ist einfach komplexer zum Abbilden. Ja,
also in der Ökobilanzierung schießen sie jetzt ein bisschen wie die Schwammerl aus dem Boden und haben alle ihre Berechtigung, nicht? Fußen teilweise halt nur auf unterschiedlichen Datenbanken für die Baustoffe auf. Aber die Grundrisse oder die Bauweise ist natürlich
immer die gleiche.
Dann ja, oder schon eine Geschichte, ne, dass man dann sagt, weil dann ändert sich die Statik, ne, wenn ich sage, ich nehme jetzt einen anderen Baustoff.
Genau, und da gibt's halt ganz, ganz viel verschiedene statische Systeme auch, die dann abzuwickeln sind. Und Flexibilität heißt halt auch im Wohnbau wieder was anderes. Also ich habe halt in meiner Dissertation und mir in meiner Forschung angeschaut, was heißt Flexibilität für den Industriebau, für die Produktion. Flexibilität im Wohnbau ist wieder ganz was anderes. Generationsübergreifendes Wohnen, flexibles Wohnen, kleine Wohnungen zu großen Wohnungen machen. Genau, das sind dann einfach andere Bedürfnisse, die man einfach dann auch mitbedenken muss.
Was sehen Sie als Zukunft dieses Ihres Tools? Ich habe jetzt gehört, nicht so der Wohnbau, es dürfte nicht das Spezialgebiet sein.
Also es wird sicher weiterhin in die Fabrikplanung, Industriebauplanung gehen, aber dahingehend, wohin wir jetzt zukünftig schauen müssen, ist in den Bestand. Also das derzeitige Tool beschäftigt sich mit dem Neubau. Wir haben aber derzeit in Österreich 20.000 Hektar Industriebrachen und 6.000 ungenutzte Industriebauten. Und wenn man jetzt bedenkt, dass eine Industriehalle 7.000 bis 30.000 Quadratmeter haben kann, dann reden wir halt da von einem riesen Flächenverbrauch. Und zukünftig wird man schauen, dass man neue Nutzungen oder verändernde Nutzungen in den Bestand integrieren muss. Und da stößt man dann auf neue Herausforderungen. Ich muss diesen Bestand analysieren, was ist da drin. Und damit man auch nicht wieder größer werden, weil wir werden mehr produzieren, also allein durch die Lieferengpässe, die letzten Jahre waren, wollen die Unternehmen auch wieder zurück nach Österreich und in Österreich produzieren. Wir werden höheren Flächenbedarf haben und das heißt, wir müssen in die Höhe gehen. Und die Komplexität ist sicher, wie kann ich Bestandsindustriebauten so schnell adaptieren und analysieren, dass ich in die Höhe gehen kann, aber auch Produktionsprozesse adaptieren, dass man nicht mehr horizontal produzieren und denken, sondern vertikal.
Frau Reisinger, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Ich rede auch relativ selten über Industriebau und die Querbezüge sind groß und eben das Thema des Bauens im Bestand wird uns in jedem Bereich auf jeden Fall betreffen. Ja, danke fürs Kommen im Studio.
Dankeschön.
Das war der Podcast von Solid, Wirtschaft und Technik am Bau. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und konstruktives Feedback. Alle Infos finden Sie auf www.solidbau.at.